Incoming transmission.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf eine Kippe mit Mario und Chris. Hallo Mario.
Hallo Chris.
Ich habe wieder ganz viele bunte Zettel. Ich hoffe, man hört ihn. Hörst du die? Ja, ne?
Ja, ich habe ganz viele bunte Pillen.
Sehr schön. Hast du zwei davon genommen? Weil mehr als zwei wäre
unverantwortlich.
Die blaue oder die rote?
Die gelbe und die pinke.
Ich habe einen Zettel rausgesucht. Bist du soweit?
Nein.
Nein? Immer noch nicht?
Heute ist der Tag der dummen Antworten. Natürlich bin ich bereit.
Es ist eins von deinen Themen. Macross. Macross? Wie wird das ausgesprochen? Ich kenne es überhaupt nicht. Was ist das?
Ich wusste es. Er hat sich vorbereitet.
Ich habe wirklich nichts vorbereitet.
Zur Definition für die Hörer, aber auch für dich. Die Macross-Saga oder auch Super Dimensional Fortress Macross, SDF Macross, ist eine in Japan seit ja fast schon 40 Jahren laufende Anime-Serie, die vielleicht deutschen Zuschauern auch noch bekannt sein könnte unter dem Namen Robotech.
Sagt mir auch überhaupt gar nichts. Wann ist sie denn gelaufen oder wann ist sie denn angelaufen, besser gesagt?
82, 83.
Also es ist wahrscheinlich so ein Anime, der auf MTV in den 90ern rausgegangen ist, oder? Kann das sein?
Ja, MTV war nicht intelligent genug, ihn zu zeigen, aber dafür Vox im Nachtprogramm hat den Film Macross, Do You Remember Love, welches eigentlich den Abschluss der Serie darstellt, gezeigt. In kurz, es gab eine Anime-Serie, es war so eine Mischung aus Western-Anime und japanischem Anime im amerikanischen Fernsehen.
Also Western-Anime heißt dann, dass es westlich produziertes Anime ist.
Ja, das also nicht, wurde okay. Zwar von Japanern gezeichnet, aber nicht im typischen kompletten Anime-Stil, sondern ein bisschen mit westlichen Einflüssen. Später hat man daraus auch sowas wie die Space Cowboys. Wie heißt er noch? Der
Saber Rider. Saber Rider and genau, the Star Sheriffs. Cowboy Bebop
der
auch,
kam
oder?
Etwas später. Cowboy Bebop wäre wieder typischer japanischer Style. Er hat keinen Western-Style.
Okay.
Und die Story in kurz, es wird ein riesiges Raumschiff auf der Erde gefunden, mehrere Kilometer lang. Dieses Raumschiff verwandelt sich im Laufe des Films auch in einen Robot. Ähnliches Ding. Ja, es ist für Menschen gemacht von der Größe her. Und mit diesem Raumschiff werden die außerirdischen Zentredi auf die Erde gelockt. Die sehen aus wie Menschen, sind allerdings so 10 bis 15 Meter groß circa. Größen variieren ja komischerweise in Animes immer so ein bisschen. Ja, die Erde wird platt gemacht und die letzten Überlebenden der Erde sind an Bord dieser Super Dimensional Fortress Macross. Lange Story, viele Kämpfe mit Mechas. Also
ist das jetzt ein Mecha-Shonen oder was ist das?
Es ist ein Mecha, aber nicht Shonen.
Okay.
Und am Ende wird der Konflikt gegen eine riesige Raumstation der Zentredi geführt. Die Macross ist schwer beschädigt, ist kurz vor der Zerstörung. Das Ganze wird noch natürlich aufgepeppt, typisch japanisch durch Love Story und Coming of Age und diesen ganzen Käse. Und das Ende von Robotech gab es dann halt nochmal als Film, welches die Macross-Saga war. Und das hat mich damals sehr, sehr tief beeindruckt. Der Film ist von 1984 und im Endeffekt wird der große Konflikt zwischen den Zentredi und den Menschen durch einen total schnulzigen Love-Song entschieden, weil die Zentredi merken durch diesen Love-Song, dass sie geistig versklavt sind und dass die Menschen die Protokultur, also ihre Vorfahren im Endeffekt sind oder Nachkommen ihrer Vorfahren.
Okay.
Auf gut Deutsch irgendwelche Außerirdischen, die auch Menschen sind, von denen wir Menschen abstammen, haben diese Super Dimensional Fortress irgendwann mal gebaut. Und dann richten sich mehrere 10.000 Zentredi-Schiffe und die Makros und ihre kleinen Roboter oder robotähnlichen Flugzeuge gegen diese Riesenfestung, die größer ist als sämtliche Planeten des Sonnensystems zusammengenommen. Und man muss sich das einfach vorstellen, zu einem 80er Jahre super schnulzigen Love-Song fliegen Eingeweide und abgetrennte Köpfe durch die Gegend.
Also auch ein bisschen Splatter mit dabei.
Okay, ja, natürlich, okay. Klar. Aber Splatter, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, alles mit drinne.
Aber warum reden wir in 2020 jetzt noch über Makros? Warum habe ich es mir noch nicht angeguckt?
Weil die Serie selbst heute noch sehr aktuell ist. Mit heutigen Standards die späteren nachfolgenden Makros-Serien, die auch immer noch erscheinen, mithalten können. Weil vor allem Makros selbst dieses Jahr wieder neue Teile, neue Folgen in Japan bekommen hat. Richtig schön mit 3D-animierten Luftkämpfen und so weiter. Und weil Makros einen Einfluss auf die Popkultur hat, der einfach phänomenal ist. Aber weitestgehend unbekannt. Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Es gibt natürlich bei unseren Hörern, hoffe ich doch zumindest den einen oder anderen, der Battletech kennt, das Tabletop, sowie die gar nicht mal immer unbedingt so guten Computerspiele.
Ich kenn's nicht. Sagt mir gar nichts. Aber ich kenne andere Mecha-Spiele.
Ja, Battletech, die ganz großen, zwischen 25 und 100 Tonnen schweren Kampfroboter.
Okay.
Das Battletech-Universum von Fasa, das war der Hersteller, der es damals anfangs vertrieben hat, hatte ganz zu Anfang die kompletten Mecha-Designs aus Robotech übernommen. Selbst die Transformers, einer der beliebtesten Transformers überhaupt als Spielzeug und einer der erfolgreichsten und meistverkauften, war der alte Jetstream. Jetstream war damals noch aus Metall. Ich glaube, es war Bandai, der den hergestellt hatte. Zumindest für Europa. Und das war eine F-16, die sich in drei Modi umverwandeln konnte. Einmal halt als F-16, einmal als Flugzeug mit Armen und Beinen und einmal komplett als Mech. Und dieser Mech war in Battletech die Wespe. Siehst du auch immer noch in den ersten Battletech-Romanen, wenn du die frühen Auflagen kaufst, wo die Mechs auch gezeigt werden. Und ohne den Erfolg von Battletech wären wahrscheinlich die Transformers gar nicht so erfolgreich geworden in Europa.
Mhm, okay, krass. Ist dieses ganze Mecha-Kram, also Mech-Kram eigentlich so ein japanisches Ding oder wo ist es eigentlich hergekommen damals?
Ja, also Battletech ist definitiv durch das Mecha-Design, man sagt nicht Mech, sondern Mecha bei den Japanern zu dem Zeug, ist Ende der 70er in Japan entstanden. Die waren ja halt zu der Zeit schon ziemlich technologieverrückt. Und ja, das ist irgendwo ganz frühe 80er in den Animes und vor allen Dingen in den Mangas entstanden. Da gab es dann Werke wie die Gundam-Saga oder Gundam.
Ja, die kenne ich auch, genau.
Aussprechen. Genau. Gundam. Das ist auch eins der frühen Werke für Mecha-Design. Also alles, was irgendwie den Fokus auf mechanische spezielle Sachen legt. Also es kann meinetwegen auch ein geiles Motorrad wie ein Akira sein. Ja? Auch das ist bereits Mecha-Design, wenn es sich verwandeln können würde. Weil Mecha ist immer so ein bisschen, es hat auch noch einen zweiten Modus, es kann sich verwandeln. Oder es ist eben klar erkennbar, ein von Menschen gesteuerter Robot.
Und was macht es jetzt so besonders? Also es gibt ja zig verschiedene Mecha-Serien. Ich meine, warum soll ich es mir angucken? Verkauf's mir mal bitte, Mario. Verkauf's mir mal. Oder verkauf's mir bitte dem Zuhörer. Ich denke, viele da draußen haben das auch noch nicht gehört.
Also man sollte vielleicht anfangen mit Makros Do You Remember Love? Alleine, weil der Film eine Perle des japanischen Films ist. Klar, man merkt ihm sein Alter an. Er ist aber das, was einem Captain Future noch mit am nächsten kommt heutzutage. Er bietet einfach optisch geile Abenteuer, saugeile Raum- und Luftfights mit unheimlich schnell vom Flugzeug zum Roboter werdenden Maschinen. Dazu halt eine super geile Love Story, die man einfach zeitlos genießen kann. Es ist halt einfach grafisch, es ist ein Augengasmus. Ja, selbst dafür, dass es fast 40 Jahre alt ist, ist das Ding einfach immer noch State of the Art. Klar kann es mit 3D-Produktionen nicht mithalten, aber es liegt weit über dem, was neue Animes wie die neuen Dragon Ball oder so dir präsentieren. Ja, es ist nicht so einfach gehalten. Es ist definitiv nichts für Kinder inhaltlich. Es zeigt eigentlich, dass ein Genre-Mix im Science-Fiction-Bereich jederzeit funktionieren kann, wenn man den Genre-Mix vernünftig anfasst. Und man braucht die ganze Vorgeschichte, was mit der Makros passiert ist und den Kampf und die Jagd der Zentredi auf die Menschen. Es ist schön, wenn man es gesehen hat, aber man braucht es nicht. Man kann am Ende der Story einsteigen und versteht sie. Und das macht diesen Film so super besonders.
Weil du gerade davon angefangen hast, ich finde dieses neue Anime-Design, ich hatte auch vor kurzem auf Netflix, hatte ich Lust drauf bekommen und habe mir so ein paar Anime-Sachen angeschaut. Da ist ja mittlerweile auch ganz viel Netflix-Exclusive-Sachen dabei, also aus interner Produktion, die dann auch so viel mit 3D arbeiten. Das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr schön. Ich finde diesen alten, so, wir hatten es vorhin von Cowboy Bebop, das ist so atypisch für mich, oder die frühen Dragon Ball-Serien so. Das fand ich immer viel schöner, viel anfassbarer, genauso wie ich auch die Zeichentrickfilme von Disney besser finde als heute die Animation. Und dass die noch irgendwie einen anderen Charme für mich haben oder andere Stilelemente. Und ich finde, das ist echt. Ach, ich muss es jetzt davon anfangen, ich weiß, dass du nicht viel davon hältst, aber zum Beispiel Ghost in the Shell hat mich zum Beispiel total geprägt. Das habe ich so in meiner Teenagerphase auf Viva und MTV geschaut, als es da im Nachtprogramm gelaufen ist. Das ist halt so, was Anime angeht, halt mein klares Sehverständnis. Ne? Genauso wie ich jetzt keine aktuellen Trickfilme mehr schauen kann, weil diese ganze Animationskacke für mich echt nichts mehr ist. Das ist halt leider so.
Ja, oder Akira. Nimm doch Akira, das hat ja nun auch den Style von Ghost in the Shell. Klar ist es altbacken, aber es hat eine Dynamik in sich, weil es 100% gezeichnet ist, dass da kommen die ganzen Computeranimationen nur schwer ran. Weil Computeranimationen wirken immer heutzutage, außer es ist wirklich sowas wie der Final Fantasy Film, sie wirken halt unheimlich steril.
Ja, so uncanny wirken sie. Also man versucht, das Gehirn versucht sich da eine reale Situation vorzuführen, ne, weil die sich viel flüssiger bewegen, wenn die Animationsstufen viel mannigfaltiger sind. Und in den alten handgezeichneten Sachen, da hat man ja immer so, dass diese Bewegungen so abgehackt sind, ne, und so klar comichaft. Das hat halt so ein eigenes Flavor für mich, was ich da halt bevorzuge, muss ich ehrlich sagen.
Seltsamerweise ist es bei Macross tatsächlich ein bisschen anders. Ja, sie nutzen 3D-Unterstützung bei den Fights. Ja, die modernen Fights, wir können ein Video gerne mit Kenny Loggins Danger Zone mit verlinken zu YouTube für die Zuhörer, wenn wir wollen. Muss Chris gucken, ob das rechtlich möglich ist.
Nee, ist es nicht. Wir können es verlinken. Okay, wir können es in einen Blogpost verlinken und dann könnt ihr es euch angucken.
Ja, dann könnt ihr wirklich mal schauen, dass 3D-Animation in Luftfights nicht unbedingt grottig aussehen muss. Es wirkt immer noch dynamisch und geil. Und genau das zeichnet für mich die Serie auch aus. Deswegen gucke ich auch die neuen Teile auf Japanisch.
Ich fand, das war immer so ein Fehler, den man früher gemacht hat, wenn man versucht hat, in Anime, also in eigentlichem echten 2D, ne, ohne eine Tiefe zu simulieren, wenn man da versucht, 3D darzustellen. Ich meine, bei den Kickers war das immer so, dass sich die Kamera so um die Charaktere gedreht hat und sowas. Das fand ich immer doof und finde das auch heute nicht gut, weil diese Erzählweise wie im Puppentheater, dass du es praktisch bloß von vorne siehst, ne, als ob du wirklich als Zuschauer dabei sitzt oder bei den Kickers halt an der Seitenlinie sitzt und dir das anguckst, finde ich dann besser, als wenn das dann versucht, damit noch so 3D außenrum um die Charaktere, die dann sich so phasenweise verändern. Das fand ich immer nicht so gut. Aber wie gesagt, zu Macross an sich kann ich da wenig sagen. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und die Regeln heißen, keine Recherche.
Also ich kann es jedem echt empfehlen. Es ist halt, ja, das zweitnächste, was es zu Captain Future tatsächlich auf dem Markt gibt. Ich meine, klar, Captain Future ist, glaube ich, jedem deutschen Science-Fiction-Fan irgendwo ein Begriff. Das, was Captain Future natürlich am nächsten kommt, ist der Film Interstellar 5555 von Daft Punk. 60 Minuten, komplett ohne gesprochene Worte. Eine Story nur erzählt durch die Musiktracks. Der ist allerdings schwer zu finden. Und ja, ich habe gerade meine Brille geputzt, falls das Kratzen jemand gehört hat. und die ganze Macross-Saga kommt für mich direkt optisch dahinter. Sie ist sehr ähnlich dem Captain Future-Style, ohne ihn komplett zu kopieren. Und wenn man wirklich auf Science-Fiction, Weltall, geile Schlachten, geile Fights steht, dann ist eigentlich kein Weg an der Macross-Saga vorbei für einen eingefleischten Science-Fiction-Fan.
Und da du bei dem Thema heute unseren Maître de Plaisir spielst, was empfiehlst du denn? Gibt es dazu eine deutsche Synchro oder empfiehlst du die englische Version?
Ja.
Also ist das so eine klassisch gute 80er-Jahre-Synchro auf Deutsch, oder?
Ja. Ja, die ist tatsächlich gelungen, zumindest bei Macross The Movie, also sprich bei Do You Remember Love. Auch wenn es einen englischen Titel trägt, die Synchro ist gut. Aber wenn ich jetzt wirklich die Empfehlung geben würde oder soll, welche Version man schauen soll, bitte in Japanisch schauen, ohne Untertitel.
Ohne Untertitel?
Japanisch dafür lernen.
Ganz einfach. Klar, nochmal 6 Jahre Hochschulstudium, gar kein Problem hier. Kurz mal Japanisch und dann geht's los.
Naja, mit 6 Jahren Hochschulstudium kommst du nicht über die Runden. Da verstehst du nicht ein einziges Wort Japanisch, wenn du in Japan bist.
Keine Ahnung, ich kenne mich mit der Sprache ehrlich gesagt nicht aus.
Eine Bekannte von mir ist nach 6 Jahren Studium gerade rübergegangen. Sie ist jetzt 4 Jahre da und fängt so langsam an, die Sprache in ihren Feinheiten zu verstehen.
Ja, eine Sprache zu verstehen und in ihren Feinheiten zu verstehen, ist bestimmt auch nochmal ein Unterschied, aber...
Ja, aber es ist, also wenn Originalton und deutscher Untertitel beispielsweise, das ist okay. Ja, aber man sollte den Originalton drin haben. Diese japanischen Stimmen sind sicherlich nicht jedermanns Sache, aber... Wenn da so ein schlanker, kindischer Charakter, so ein kleiner Milchbubi plötzlich mit einer tiefen Stimme an den Bass, wo kaum ein deutscher Sprecher rankommt, anfängt loszubrüllen. Und dabei eigentlich was total Harmloses sagt, ja, wie, ich hätte gerne Butter auf mein Brot. Das ist einfach geil.
Kennst du dich im japanischen Rollenspiel ein bisschen aus?
Also das einzige Rollenspiel, was ich betreibe, ist eins mit meiner Frau zusammen und da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein.
Aha, kennst du Dragon Quest, ist die Frage.
Na, von gehört mal so ganz grob.
Genau, also die meisten Anime-Fans kennen das, weil das von Akira Toriyama mitproduziert ist, mit Level 5. Und da hatte ich vor kurzem das Problem, als kleine Anekdote für die Untertitelgeschichte, dass das war das erste Dragon Quest mit einer englischen Synchronisation, also dass die auch Englisch gesprochen haben, ansonsten haben die entweder gar nicht gesprochen oder halt Japanisch. Und da hat man die deutsche Übersetzung nicht aus dem japanischen Quelltext genommen, sondern hat die englische Übersetzung vom Japanischen in Deutsch übersetzt. Und dementsprechend hattest du eigentlich konntest du japanische Sprache auswählen, konntest du die Charaktere auf Japanisch plärren hören und die haben ja immer total ganz, die haben ja eine andere Art zu betonen. Die Konnotation in der Sprache ist ganz anders, ne? Wenn die sowas einfaches sagen, dann grummeln die einfach nur vor sich hin und unten steht dann auf Deutsch so ein ellenlanger Text, weil die Übersetzer sich total die Gedanken gemacht haben, was der jetzt meinen könnte da. Das fand ich immer ganz gut. Ist aber immer befremdlich, wenn man dann so Englisch, also zuerst die englische Synchro gehört hat und danach das japanische Original. Zum Beispiel bei Dragon Ball oder sowas ist es ja auch so, dass die Stimmen total komisch klingen dann. Geht mir zumindest so.
Ja, Dragon Ball, ich meine, okay, wer hat's nicht gesehen, aber Dragon Ball war eigentlich, also es ist so ein typisches Produkt, wo ich genau wie bei Macross Saga sage, bitte nicht auf Deutsch gucken. Es ist auf Deutsch einfach scheiße. Es ist zusammengeschnitten ohne Ende. Es ist sinnentfremdet. Allein die Feinheit, wenn ein männlicher Charakter Nasenbluten kriegt, dass er dabei an Möpse denkt oder an sexuelle Ausschweifungen. Das wird ja im Deutschen immer total unterdrückt. Ja, da werden auch Szenen rausgeschnitten. Hallo, lass es doch drinne. Das ist Comedy, das ist Slapstick, das ist überzeichnet, das ist larger than life. Das gehört da rein.
Ja.
Ja, man kann Anime nicht einfach zu Kinderkacke machen. Entschuldigung, wenn ich das mal so direkt sage.
Mario, ich krieg gerade aus der Regie. Ja, ich sehe dich, ja. 20 Minuten sind vorbei, wir müssen Sack zumachen. Fasst du noch mal in einem Satz zusammen, was jetzt Makros so sehenswert macht und wo man anfangen soll?
Ja, die reine Optik, die Raumkämpfe machen es so sehenswert und anfangen klar bei Makros Do You Remember Love.
Bist du bereit?
Ja.
Sag Tschüss, Mario.
Tschüss, Mario.